and gentlemen, tonight, live from the Sunday Ranch in Little Boston, Southern California, three fine young men from Germany, Benny, Paddy, and Tom with Piratenplausch. Sponsored by Union Oil, Standard Oil. Oh no, I'm confused.
Der Titel des Films, den wir heute besprechen, hätte auch das Motto unserer gesamten zweiten Staffel sein können.
Aha.
Es wird blutig. Das Ende von Parasite, die Haie in Findet Nemo, so ziemlich die gesamte Handlung in Interview mit einem Vampir. Das Ende von Casablanca, muss ich was zu Joker sagen oder zu Jurassic Park? Die kleinen Haie sind blutige Anfänger. Satins Krankheit in Moulin Rouge und schließlich dieser Film, der es im Titel hat. Gut, Night on Earth fällt da ein bisschen aus dem Raster, aber die Ausnahme bestätigt schließlich die Regel. Damit willkommen zu der letzten regulären Episode der zweiten Staffel. Willkommen zu Episode 11. There will be blood.
There will be blood.
Daniel Day, wer? Noch nie gehört. Muss irgendein No-Name sein, der sich da groß aufspielt, oder nicht? Dabei hätte ich dieser Rolle wirkliche Größe verleihen können, aber mich hätte keiner gefragt, nicht wahr? Ich hätte diesem Eli die gesamte Bowlingbahn in die Fresse gehauen. Das hätte ich gemacht, oder nicht? Redet ihr da von Milkshakes? Ich würde, was soll denn diese Scheiße? Wenn hier jemand Milkshakes trinkt, dann bin ich das. Ich trinke Daniel Day-Lewis Milkshake. Jeden Milkshake, den er jemals getrunken hat, habe ich ihm weggetrunken, diesem Arschloch. Oh, oh, wo ist mein Anti-Aggression-Smoothie? Den trinke ich mit einem Strohhalm, der durch den ganzen Raum geht. Und dann schmeiße ich ihn diesem Daniel Day-Lewis vor die Füße und sage, da hast du deinen Scheiß, du dumme Sau, du. Wenn ich es mir recht überlege, allerdings, war er doch ganz in Ordnung. Ich meine, Geschmackssache, keine große Kunst, aber was reg ich mich auf? Gegen meinen Fitzcarraldo ist das sowieso nichts. Oder, Werner? Der war doch toll, oder? Ja, ich liebe dich auch.
There Will Be Blood ist ein amerikanisches Drama von Paul Thomas Anderson aus dem Jahr 2007 mit Sir Daniel Day-Lewis und Paul Dano in den Hauptrollen. Der Film gewann zwei Oscars, einmal für Daniel Day-Lewis als bester Hauptdarsteller und einmal für die beste Kamera und war weitere 6 Mal nominiert, unter anderem für die beste Regie und den besten Film. Außerdem bekam der Film 2 Silberne Bären auf der Berlinale 2008 für die Regie und die Filmmusik. Laut einer Umfrage der BBC im Jahr 2016 landete There Will Be Blood auf dem 3. Platz der 100 bedeutendsten Filme des 21. Jahrhunderts. Die Deutsche Film- und Medienbewertung in Wiesbaden verlieh dem Film das Prädikat besonders wertvoll.
Wieder mal.
Wir bohren in den schlammigen Untiefen der Story und wir beten auch Fun Facts und Schauspielerinfos runter, als wäre es das Vaterunser. Daher folgt an dieser Stelle wie immer unsere Spoilerwarnung.
Spoilerwarnung.
Tom, fass uns bitte die Handlung von There Will Be Blood zusammen.
There Will Be Blood erzählt die Geschichte des skrupellosen Ölmillionärs Daniel Plainview, gespielt von Daniel Day-Lewis, und dessen Auseinandersetzung und Feindschaft mit einem evangelikalen Prediger, gespielt von Paul Dano. Ende des 19. Jahrhunderts, als Silberschürfer und anschließend als Ölunternehmer zu Reichtum gekommen, kauft Daniel Plainview 1911 im südkalifornischen Little Boston dem Farmer Sunday dessen Land ab, nachdem Sundays Sohn Paul ihm verraten hat, dass unter diesem Öl zu finden sei. Plainview bedient sich unlauterer Methoden, indem er sich mit dessen 10-jährigem Ziehsohn H.W., den er nach dem Tod eines seiner Arbeiter als Säugling zu sich nahm, als Familienvater und Witwer ausgibt und der Gemeinde von Little Boston Wohlstand und Entwicklung durch dessen Ölförderung verspricht. Pauls Zwillingsbruder Eli, der Priester der Gemeinde ist, weiß jedoch von dem Öl und treibt den Verkaufspreis in die Höhe, was nur der Auftakt zu vielen Auseinandersetzungen und dem Ringen um Macht zwischen ihm und Plainview ist. Daniel verachtet Eli und dessen hysterisch inszenierten Gottesdienste, lässt Eli die Ölförderanlage nicht segnen und verwehrt der Kirche des Ortes unter anderem finanzielle Zuwendungen, die eigentlich ausgemacht waren. Es kommt zu mehreren, mitunter auch tödlichen Unfällen während der Ölförderung, bei denen auch sein Sohn H.W. sein Gehör verliert. Als Eli Daniel anschließend erneut um das versprochene Geld bittet, schlägt Daniel ihn zusammen und hält ihm vor, dass dieser seinem Sohn mit seinen Wunderheilungen nicht helfen könne. Eli rächt sich, als Daniel das Land von Mr. Bandy zur weiteren weiteren Ölförderung benötigt und dieser von ihm dafür verlangt, der Kirche des Ortes beizutreten. Daniel, der seinen ertaubten Sohn gegen dessen Willen auf ein Internat geschickt hat, muss vor der Gemeinde gestehen, seinen Sohn im Stich gelassen zu haben und wird von Eli gedemütigt. Zuvor ist ein Mann namens Henry in Daniels Leben getreten und hat sich als dessen Halbbruder ausgegeben. Nachdem Daniel dahinter kam, dass dies gelogen war, erschoss und verscharrte er den Mann anschließend, was Mr. Bandy offenbar herausfand und als weiteres Druckmittel gegen Daniel verwenden konnte. Daniels Ziehsohn kehrt zurück und heiratet Jahre später Elis Schwester Mary. Als er im Jahr 1927 seinem Vater, der mittlerweile einsam und als starker Trinker in einem luxuriösen Anwesen mit eigener Bowlingbahn residiert, eröffnet, dass er sich als Ölunternehmer in Mexiko selbstständig machen möchte, reagiert Daniel wütend und verrät ihm, dass HW nicht sein Sohn und wertloser als ein Bastard sei. Dieser verlässt ihn daraufhin. Vermutlich einige Jahre später besucht Eli Daniel und bietet ihm ein vermeintlich unerschlossenes Grundstück zur Förderung an. Eli hat heimlich mit dem Geld seiner Kirche spekuliert und ist beim großen Börsenkrach von 1929 verloren und benötigt dringend Geld. Daniel nutzt die Gelegenheit zur Rache und lässt Eli, wie dieser ihn damals in der Kirche, lautstark beichten und sagen, dass er ein falscher Prophet sei, bevor er ihm eröffnet, dass das besagte Land längst ausgeschöpft sei. Unter Wut- und Hasstiraden steigert sich Daniel in seinen Triumph hinein und erschlägt Eli mit einem Bowlingpin. Als sein Hausbedienter ihn daraufhin findet, sagt Daniel nur, ich bin fertig. Genau wie ich mit der Zusammenfassung.
Danke, Tom. Paddy, erzähl uns was über den Regisseur Paul Thomas Anderson.
Sehr, 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 sehr gerne.
Wow, das waren viele Sehrs.
Paddy ist verliebt.
Paul Thomas Anderson ist ein Regisseur, der seinen ganz eigenen, besonderen Stil hat, seine Geschichten zu erzählen. Er zählt definitiv zu meinen Lieblingsregisseuren und wenn ein Paul Thomas Anderson-Film rauskommt, stehe ich auch definitiv Schlange, um ihn anzusehen. Seine Filmografie ist recht übersichtlich. Seine bekanntesten Filme sind Boogie Nights von 1997, Punch Drunk Love von 2002 mit Adam Sandler und Emily Watson, natürlich There Will Be Blood, The Master von 2012, Inherent Vice von 2014 und zuletzt sehr Oscar-prominent mit Der seidene Faden von 2017. Hinzu kommen unzählige Kurzfilme. Einen davon gibt es auch auf Netflix zu sehen mit dem Titel Anima. Apropos Oscars. Er gewann noch nie einen, war aber als Drehbuchautor und Regisseur 8-mal nominiert.
Boah.
Auf der Berlinale konnte er dafür mit 3 Gewinnen glänzen. Für Magnolia gewann er den Jurypreis der Berliner Morgenpost und den Goldenen Bären. Und für There Will Be Blood bekam er den Silbernen Bären als bester Regisseur.
Wie sagen wir so gern? Zu Recht.
Zu Recht.
Das sagt ihr.
Das American Film Institute bezeichnete ihn als einen von Amerikas modernen Filmmeistern und die Zeitung The Guardian listete ihn auf Platz 1 in ihrer Aufzählung der 23 besten derzeitigen Filmregisseure der Welt.
Alright, dankeschön.
Liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um dieses neue Wunder in den Heiligen Bund der Bat-Gemeinde aufzunehmen. Ein neues Bat-Mobil.
Kyrie eleison.
Technologie bedeutet Fortschritt. Fortschritt bedeutet Verbesserung. Verbesserung bedeutet mehr Awesomeness.
Kyrie eleison.
Möge dieses schwarze Gefährt seinen Kampf gegen das Verbrechen niemals aufgeben und Gutes über diese Stadt und seinen Fahrer bringen.
Kyrie eleison.
Im Namen des Batwings, des Batpods und der heiligen Batcave. Amen.
Halleluja!
Eine Runde. Gefällt mir der Film nicht. Ich habe meine Probleme mit dem Film. Also sorry, tatsächlich nein, ich mag den Film nicht.
Wow.
Er sagt mir nichts, er interessiert mich nicht. Was zum Teufel will Daniel Day-Lewis Figur? Was spielt er da? Was ist sein Problem? Sorry, aber ich check auch den Oscar für Day-Lewis nicht. Überhaupt, dass der Film so wahnsinnig viele tolle Bewertungen bekommen hat und alles. Was will mir dieser Film erzählen? Die Themen interessieren mich nicht, weder Öl noch Religion. Kann mit beidem nicht wirklich viel anfangen. Ich habe gelesen, es ist eine Analogie der USA, aber ja, und? Der Regisseur hat das ja auch, glaube ich, dementiert, aber dann schaue ich mir 1000-mal lieber American Beauty an. Da geht es meiner Meinung nach genauso um die USA oder so ziemlich jeden anderen Film, der aus den USA kommt, da geht es nämlich sehr oft thematisch auch um die USA. There Will Be Blood. Auch mit dem Titel kann ich nichts anfangen. Soll das eine Drohung sein oder eine Feststellung? Ich check's nicht. Sorry, aber die Handlung, die ja irgendwie auch meiner Meinung nach nicht wirklich vorhanden ist, weil keinen Motor der Hauptfigur, keine ersichtliche Moral am Ende, keine einzige sympathische Figur, die irgendwie meiner Meinung nach ein Anliegen hat. Es hat mich teilweise auch wirklich aggressiv gemacht, zuzuschauen, weil ich nicht gecheckt habe, wo der Film jetzt hin will. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal sowas Belangloses gesehen habe. 2,5 Stunden Langeweile von meiner Seite. Bitte überzeugt mich vom Gegenteil, vielleicht habe ich es einfach nicht gecheckt.
Wow, das kam jetzt echt überraschend.
Ich glaube, das war die krasseste Schlechtkritik, die wir je hatten beim Piraten. Ratenplausch.
Ja, ich weiß. Es tut mir leid.
Ist alles gut.
Okay, krass. Also, ich habe There Will Be Blood jetzt tatsächlich auch zum ersten Mal gesehen. Ich weiß nicht, Benni, hast du ihn auch zum ersten Mal gesehen?
Ja, ich hätte den nicht noch ein zweites Mal gesehen.
Okay, also ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Mir geht es völlig anders als dir, Benni.
Yay, das ist gut.
Der Film stand jahrelang auf meiner Liste tatsächlich auch, aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen, ihn mir anzugucken. Umso mehr habe ich ihn allerdings jetzt spät genug sehr genossen, denn ja, ich finde ihn großartig. Was für ein toller Film. Er ist düster, schonungslos und hochspannend. Er erzählt eine fesselnde Geschichte zweier hochkomplex ausgearbeiteter und von Dana und Day-Lewis fantastisch gespielter Figuren, hat einen außergewöhnlichen Soundtrack und eine ebenso außergewöhnliche und durchdachte Bildsprache, Farbgebung und Kameraarbeit. Er ist im besten Sinne des Wortes wahrhaft Filmkunst. Also, noch anders kann ich es nicht darstellen. Besonders Daniel Day-Lewis liefert meiner Meinung nach eine unglaublich intensive und beeindruckende Arbeit ab, aber auch Paul Dano ist ein echt starker Gegenpart. Ja, jetzt kommt etwas, Benni, was du gerade kritisiert hast und was ich hingegen sehr toll finde, nämlich weder Daniel Plainview noch Eli Sunday sind durchweg böse oder gut, sondern beide sind vielschichtige Charaktere, deren Motive, das stimmt, auch nie eindeutig geklärt werden, aber das finde ich gerade interessant. Und durch ihr Spiel, das Drehbuch und die Art der Inszenierung habe ich nie das Gefühl gehabt, Schauspielern bei der Arbeit zuzusehen, sondern hatte das Gefühl, ich gucke echten Menschen zu. Was immer der Zweck beim Filmemachen ist, aber selten, finde ich, ist es so gut gelungen wie hier. Mhm. Der Film, du hast es schon gesagt, Benni, lädt zu Allegorien geradezu ein. Das finde ich sehr gut. Man kann ihn unter unheimlich vielen Gesichtspunkten sehen und betrachten. Kapitalismus, Religion, das Ölgeschäft an sich. Aber er funktioniert eben auch nur in Anführungszeichen als, wie ich finde, sehr packende und sehr gute Geschichte. Mir geht es ein bisschen so wie in unserem Plausch zu Parasite, dass Anderson hier eine bestimmte Welt und deren Umstände zeigt und Menschen, die dementsprechend darauf reagieren und handeln. Und der Film handelt so, wie du das im selben Plausch damals schön zusammengefasst hast, Paddy, per Show, Don't Tell. Kurz und knapp, ja, ich mag den Film sehr. Und danke Piratenplausch, dass du ihn mir empfohlen hast, dass ich ihn endlich mal gucken konnte. Und auch danke, dass wir jetzt eine so spannende Episode vor uns haben, durch die unterschiedlichen Meinungen, die wir haben.
Ja, we never had that.
Alright, Paddy.
Dieser Film war mein Wunschfilm für die zweite Staffel. Deswegen ist die Frage, ob ich den Film mag, eigentlich überflüssig, aber ich beantworte sie trotzdem. Ich halte There Will Be Blood für einen der besten Filme, die ich jemals gesehen habe und sehen werde. Er hat was Hypnotisches, was nicht zuletzt an Daniel Day-Lewis liegt, der in Höchstform ist und sich ganz und gar in jemand anderes gewandelt hat für diesen Film. Die Art, wie die Geschichte erzählt wird, ist recht anspruchsvoll, denn man muss sehr aufmerksam sein und die Situation auch selber lesen, seinem Gefühl vertrauen, was zwischen den Figuren vorgeht, denn es wird einem nicht laut und deutlich vom Film ins Gesicht gerieben. Mhm. Die Beziehungen der Figuren entfalten sich unter dem Text, bis sie irgendwann mal in Handlungen explodieren.
Ja.
Der Machtkampf, den sich Daniel Plainview und Eli Sunday liefern, ist für mich ein Riesengenuss. Es brodelt und sie geben sich eine Provokation nach der nächsten. Beide versuchen, Herr über den anderen zu werden, ohne es jemals laut auszusprechen. Die Egos prallen aufeinander und der Film entwickelt und erzählt das auf eine so natürliche Weise. Ich finde, das ist ganz großes Kino, denn so ist auch das Leben. Wie die Hauptfigur Daniel Plainview gezeichnet wird, ist, finde ich, ein weiterer großer Gewinn, denn man hat ja Hoffnung für ihn. Man weiß, er ist ein skrupelloser Ölmagnat. Der Typ ist ein Riesenarschloch, der nur für seinen eigenen Gewinn kämpft und scheinbar alle Menschen als seine potenziellen Feinde sieht. Aber dann hat er doch diese unglaubliche Affektion für seinen adoptierten Sohn, die so eindeutig ist, was es noch tragischer macht, dass er als zwar reicher, aber total verbitterter alter Mann endet, der nichts mehr liebt und den selber auch niemand mehr liebt. Ihm bleibt eigentlich nichts, außer dem ganzen Scheiß, den er angerafft hat. Ebenso visuell ist der Film stark, auch wenn er unsere Sehgewohnheiten auf eine sehr harte Probe stellt. Aber Momente wie die Szene, in der das Öl Feuer gefangen hat und hoch in die Lüfte lodert und Daniel wie besessen auf dieses Öl starrt und sich das Feuer in seinen Augen widerspiegelt und er am nächsten Morgen immer noch genau so da sitzt.
Ja.
Das sind Momente, wo dir klar wird, was das für ein Mann ist und erzählen mehr als 1000 Dialoge.
Der Film ist voll von solchen Bildern, das ist so geil.
Auch die Musik trägt mega viel dazu bei, dass der Film seine Wirkung entfalten kann, denn sie ist so unangenehm. Sie spiegelt Daniels innere Spannung und sein krankhaftes Verlangen nach dem Gewinn wider. Zumindest ist das meine Interpretation. Möglicherweise haben sie was ganz anderes damit gemeint, aber so interpretiere ich das jetzt mal. Mhm. Wirklich die einzige schöne Musik ist ein Violinkonzerto von Brahms, was einem irgendwie Erleichterung verschafft.
Und selbst das wirkt aber komisch und bedrückend, weil das ja abgespielt wird, als diese ganze Maschinerie in Gang gesetzt wird. Und du bist durch die ganze Musik, die vorher gelaufen ist, schon in so eine Stimmung versetzt worden, dass du selbst diesem an sich schönen Concerto nicht traust.
Zum Titel ganz kurz, weil Benny das angesprochen hat. Blood, das Blut der Erde ist das Öl.
Und es ist auch ein Bibelzitat.
Ist auch ein Bibelzitat?
Ja, es ist ein Bibelzitat aus der Geschichte von Moses, als es um die Plagen geht, die über Ägypten kommen werden, wenn der Pharao das Volk nicht gehen lassen wird. And there will be blood, endet ein Satz in der Bibel.
Wie geil.
Da haben wir dieses Religionsding dann wieder drin, neben diesem Ölding. Das verbindet sich beides im Titel.
Mega cool. Also tut mir leid, dass ich so ausschweifend bin jetzt da, aber ich finde, dieser Film ist ein fucking Meisterwerk und man muss ihn mal gesehen haben. Aber jetzt ist auch die Lobeshymne beendet.
Danke, Paddy.
Hey, du.
Wer, ich?
Psst.
Wer, ich?
Genau. Willst du ein bisschen Öl kaufen?
Öl kaufen?
Genau. Kriegst du zum Sonderpreis, gerade im Angebot, nur 5 Pfennig.
Für 5 Pfennig?
Psst.
Für nur 5 Pfennig?
Genau.
Nun ja, ich weiß nicht so recht. Ich habe gerade den Film There Will Be Blood gesehen. Und da habe ich gelernt, dass Öl einen schlechten Menschen aus dir macht.
Okay, ich verrate dir was. Es ist einfaches Olivenöl, verstehst du? Ganz einfaches Olivenöl zum Kochen.
Ach so?
Genau. Also, was sagst du?
Ach, also, ich weiß nicht so recht.
Weißt du was? Du bekommst von mir einen leckeren Milchshake dazu. Mit extra langem Strohhalm und das Ganze nur für 6 Pfennig. Oh. 6 Pfennig, das findest du sonst nirgendwo.
Naja, tut mir leid, aber Milchshakes kamen in dem Film auch vor und ich denke, ich muss leider ablehnen.
Wirklich? Es ist ein ganz leckerer Milchshake.
Nein, ich kann wirklich nicht. Ich muss jetzt dringend in die Kirche und meine Sünden beichten. Mein Freund wartet da auf mich. Bert!
Daniel Day-Lewis wurde 1957 in eine Künstlerfamilie geboren. Seine Mutter war Schauspielerin, sein Vater Schriftsteller. Seine ältere Schwester ist Dokumentarfilmerin. Day-Lewis studierte in Bristol Schauspiel. Seine erste Rolle war in Sunday, Bloody Sunday aus dem Jahr 1971. Danach spielte er verstärkt Theater, unter anderem den Romeo in Shakespeares Romeo und Julia, der Royal Shakespeare Company. Und dann war er in Gandhi von 1982 zu sehen.
Mhm.
Dann in Zimmer mit Aussicht und die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. 1989 spielte er die Hauptrolle in Mein linker Fuß. Damit wurde er international beachtet und bekannt und bekam seinen ersten Oscar als bester Hauptdarsteller.
Yeah.
Im selben Jahr spielte er am National Theatre in London die Titelrolle in Hamlet. Er erlitt einen Nervenzusammenbruch auf der Bühne, wurde ersetzt und ist seitdem nicht wieder auf eine Theaterbühne zurückgekehrt.
Da gibt es eine lustige Anekdote zu. Daniel Day-Lewis hat gemeint, er habe in der Szene, in der Hamlet seinen Vater als Geist wieder trifft, seinen eigenen Vater gesehen. Und deswegen traut er sich nicht mehr auf eine Bühne.
Ach du je.
Er zog sich aus dem öffentlichen Leben zurück und nach Irland um. Trotzdem drehte er weiter. Zeit der Unschuld, Der letzte Mohikaner und 1993 im Namen des Vaters, der ihm eine weitere Oscar-Nominierung einbrachte. Ende der 90er wurde er für 5 Jahre Schuhmacher in Florenz. 2002 drehte er Scorseses Gangs of New York zusammen mit Leonardo DiCaprio. 2010 spielte er in der Musical-Verfilmung Nine mit. Für die Darstellung des Lincoln unter der Regie von Steven Spielberg gab es 2013 den 3. Goldjungen. Damit hat Day-Lewis insgesamt 3-mal den Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen, so viele wie keiner sonst in dieser Kategorie.
Mhm.
2017, nach seinem letzten Film Der seidene Faden, der ihm die 6. Oscar-Nominierung einbrachte, zog er sich aus dem Filmgeschäft zurück.
Erneut.
Paul Dano ist in New York geboren und nach ein paar Jahren mit seiner Familie nach Connecticut gezogen und dort aufgewachsen.
Der Arme.
Dano studierte englischsprachige Literatur in New York und hatte bereits als 12-Jähriger erste Rollen am Broadway. Mit 16 drehte er seinen ersten Film, The Newcomers. In den folgenden Jahren wurde er immer wieder in Nebenrollen in größeren Filmen besetzt. Vor There Will Be Blood spielte er zum Beispiel auch in Little Miss Sunshine mit. 2013 spielte er sowohl in Prisoners als auch in 12 Years a Slave mit. Wildlife ist sein erster Film als Regisseur aus dem Jahr 2018, der auf dem Sundance Film Festival lief.
Aha.
Witzigerweise hatte ich weder von Paul Dano noch von Day-Lewis gehört, geschweige denn überhaupt vorher einen Film von den beiden gesehen.
Ach, wie krass.
Insofern kann ich auch nicht sagen, dass Day-Lewis so gut spielt wie immer. Oder für mich ist das einfach, sind das zwei unbekannte Menschen, die da mir unbekannte Dinge tun.
Dann lass Paddy uns doch mal aufklären.
Also es ist natürlich ganz schön schwierig, irgendwelche Superlative auszusprechen, vor allem im Schauspielbereich, weil es ist A, subjektiv, B, ist jeder Schauspieler anders, weil er einfach ein anderer Mensch ist und jeder arbeitet ein bisschen anders.
Ja.
Also erstmal Paul Dano, finde ich zum Beispiel, ist ein großartiger Schauspieler. Mhm. Day-Lewis hat diese Legende um sich rum, dass er durch die ganze Drehzeit hinweg in Character bleibt. Was ich nicht glaube. Ich glaube, das ist sehr aufgebauscht von den Medien, weil es natürlich eine sehr interessante Story. Ich glaube, dass er in Character bleibt während der Zeit, in der er am Set ist und in Kostüm ist und so weiter. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Da ist aber auch nicht der Einzige, der das macht.
Ist auch verständlich, finde ich dann irgendwo. Also gerade, wenn man so komplexe Figuren spielt oder
ja,
so.
Ja. Natürlich. Auch wenn man bedenkt, was er mit seiner Stimme teilweise, wie er sie verändert, wenn man da immer rein und raus poppen muss, das ist anstrengender, als wenn man drin bleibt.
Ich hatte Lincoln noch im Ohr, den habe ich einmal gesehen vor Jahren und da meine ich, spricht er auch völlig anders, als er das zum Beispiel in There Will Be Blood tut. Ne? Das ist auch toll.
Also um Day-Lewis zu verstehen, reicht eigentlich nicht ein Film von ihm zu sehen. Eigentlich muss man ein paar Filme mit ihm gesehen haben, um zu kapieren, warum er so großartig ist, weil er tatsächlich für jeden Film so komplett anders ist. Das ist für mich eine Auszeichnung, die nicht mehr viele Schauspieler haben. Selbst Joaquin Phoenix, auch er verändert sich zwar für jede Rolle relativ drastisch, aber dennoch hast du immer irgendwie Joaquin Phoenix vor dir mit seiner Emotionalität, die er nun mal hat, und mit seiner Körperlichkeit und so weiter. Mhm. Und bei Day-Lewis geht mir das halt nicht so. Vielleicht bin ich da voreingenommen, keine Ahnung, aber mir geht das so bei ihm.
Das habe ich ja am Anfang bei meiner Zusammenfassung auch gesagt, mir ging das wirklich genauso. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich gucke einem Menschen zu, der es so, wie mir das erzählt und gezeigt wird, da gerade gibt.
Ja.
Also selbst bei den ganz, ganz Großen, Leonardo DiCaprio etc., geht mir das dann schon so, dass ich meistens dann doch den Schauspieler sehe, so gut sie es auch machen. Und bei Daniel Day-Lewis ging mir das nicht so. Das muss ich wirklich sagen.
Ich denke, da hat er auch so eine Besonderheit, weil er verschwindet ja immer für Jahre zwischen seinen Filmen.
Was man sich auch leisten können muss, natürlich, aber...
Also, keine Ahnung, was er macht. Macht er Schuhe, während er nicht dreht? Ich weiß es nicht.
Offenbar.
Und er ist ein bisschen mystifiziert, was ich sehr schade finde, weil ich glaube, dass er eigentlich gar nicht so einen krassen, verrückten Prozess hat, wie ihm angedichtet wird, sondern dass er einfach seine Arbeit extrem ernst nimmt und für die Zeit, in der er dann in diese Schuhe der Figur schlüpft, einfach auch es genießt, so intensiv da reinzugehen.
Also wie bereitet man sich denn 3 Jahre auf eine Rolle vor? Gehst du die ganze Zeit Öl bohren oder was machst du? Ist am bisschen übertrieben, finde ich.
Wir werden es nie wissen, weißt du? Wir werden nie wissen, wie genau er jetzt da reingeht und was seine Gedanken dazu sind. Was wir wissen, ist das, was bei rauskommt.
Ja. Ich finde, Paul Dano ist halt, ihr sagt, er sei irgendwie ein ebenbürtiger Gegner oder Widersacher zu der Lewis-Figur. Ich finde halt, für mich wirkte er in dem gesamten Film wie so ein kleines, bockiges Kind, dem man einmal zu fest in die Nippel gezwickt hat. Mehr ist da bei mir echt nicht dahinter.
Ja, aber ganz ehrlich, das stimmt ja auch. Es geht ja letztendlich, für die zwei geht es darum, das Ego des anderen zu besiegen.
Ja, aber warum?
Weil das einfach Ego-Spackis sind.
Habt euch doch einfach lieb.
Das sind Machtmotive.
Warum bauen Menschen Kirchen? Warum sitzen Vorstandsvorsitzende in Vorstandsetagen?
Verstehe ich beides nicht.
Naja, klar, aber deswegen, das spiegelt der Film ja wieder, finde ich. Und das finde ich so toll.
Ja, also es ist eine eklige Geschichte. Darauf können wir uns, denke ich, einigen. Es ist eine eklige Geschichte mit echt ekligen Menschen.
Nun ist der Tag deiner Bestimmung gekommen. Ich spüre deinen Zorn. Und deine Gier nach Macht. Sag mir, dass du ein Sünder bist und du hast deinen Weg zur dunklen Seite der Macht beendet. Tu es!
Ja, ich bin ein Sünder.
Ich konnte ihn nicht hören, Meister.
Du musst lauter sprechen. Vader kann dich in seinem Helm sonst nicht hören.
Ich bin ein Sünder.
Sag es lauter.
Ich bin ein Sünder.
Hast du deinen Donald verlassen?
ich.
Lauter!
Ich habe meine Donald verlassen! Ich habe meinen Donald verlassen! Ich habe ihn verlassen!
Gut. Dein Hass gibt dir Stärke. Willkommen auf der dunklen Seite der Macht. Darth Mickey.
Dum, 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 dum.
Hör auf damit.
Entschuldigung, Meister.
Es gibt doch keine Katharsis, habe ich in einer Kritik heute gelesen. Es gibt ja viele Filme, die auch, ne, wo es schlimm zugeht und die schlimme Geschichten haben, aber wo du manchmal in irgendeiner Art und Weise noch irgendein Relief am Ende bekommst oder irgendeine Hoffnung auf, da und da könnte es weitergehen oder so könnte die Welt besser werden. Hast du bei dem Film nicht, gar nicht.
Nee.
Einige Szenen haben auch einen ziemlichen Symbolcharakter, auch durch die Bilder, die da gezeigt werden. Der große Widerstreit Kapitalismus, Religion, der ganz oft auch kein Widerstreit ist, wird durch die Bildsprache auch erzählt. Zum Beispiel diese eine Szene, in der das Öl, was aus dem Bohrturm sprudelt, anfängt zu brennen. Der brennende Ölturm ist quasi die Kirche des Kapitalismus.
Dylan Frazier, der den jungen HW spielt, war eigentlich gar kein Schauspieler bzw. gar kein Kinderdarsteller an sich. Und seine Mutter wollte wissen, mit wem ihr Sohn dann da zusammendrehen würde und hat sich Gangs of New York angesehen, in dem Daniel Day-Lewis einen mörderischen Metzger-Gangster spielt und bekam ein bisschen Panik und wollte schon ablehnen. Daraufhin schickte das Casting-Team ihr den Film Zeit der Unschuld, in der Day-Lewis einen sehr sanftmütigen, zivilisierten Mann spielt.
Diese Beziehung, die er auch zu seinem Sohn hat, das ist auch so, ach Gott, das ist teilweise herzzerbrechend. Also wie er da liebevoll...
Was? Was da dran ist herzzerbrechend? Entschuldige.
Herzzerbrechend ist, dass er ihn so offenbar liebt, aber mit seiner Art und Weise das ihm nicht so gut zeigen kann. Auch ganz oft die Geduld verliert und dann tut es ihm wieder leid. Das ist herzzerbrechend, Mut.
Wieso schickt er den denn dann weg?
Weil er damit nicht umgehen kann. Und er schickt ihn ja auch am Ende, dass er ihm sagt, ne, du bist ein Bastard und ich hab dich gar nicht lieb. Das stimmt doch überhaupt nicht, Benny. Du musst mal hinter die Fassade gucken.
Wie, das stimmt doch überhaupt nicht. Aber es gibt doch überhaupt gar kein Anzeichen dafür, dass er vorher lügt. Also der ist doch immer sehr aufrichtig.
Ich meine, er liebt den Sohn ja. Das wird ja immer gezeigt im Umgang mit ihm.
Er liebt den eindeutig.
Und das ist, ne, wieder mal mit dem Ding Show, Don't Tell. Da wird nicht irgendwie erzählt, ja, ach, mein Sohn, der ist so schwierig, aber ich hab den ja eigentlich gern.
Er liebt seinen Sohn, aber er liebt das Öl noch mehr.
Paul Dano sollte ursprünglich nur die kleine Rolle von Paul Sunday spielen, Elis Bruder. Eli Sunday sollte von Schauspieler Cal O'Neill gespielt werden. Lange hielten sich Gerüchte, dass Cal O'Neill mit Daniel Day-Lewis Art und Weise zu arbeiten nicht zurecht kam, allerdings dementierte er das in einem Interview und sagte, dass er tatsächlich Probleme in der Arbeit mit Paul Thomas Anderson hatte. Von Day-Lewis sprach er als einen sehr angenehmen und freundlichen Kollegen, der ihn am Set willkommen hieß. Ich bin fertig.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen, vielen Dank für diese schöne Reise, die ihr mit uns geteilt habt. Und einen schönen Sommer.
Ciao, ciao, ciao.
Manfreds Movie Night.
Ja, liebe Freunde, sind wir alle da, ja? Wunderbar. Dann, Brigitte, mein Schatz, machst du bitte mal die Musik aus? Na, da an der Spieluhr, die haben wir da letztens. Da musst du hinten am Gewinde, nee, hinten, nie vorne. Ach nun komm, Brigitte, das ist doch ein ganz einfaches Prinzip. Der Spiel- oder Tonkamm bewirkt als Federstahlkamm mit abgestuften Sinkenlängen mittels spanabnehmender Dimensionierung nach dem Lochmann-Prinzip von 1886.
War die teuer?
Nee, wieso?
Nur hab ich's.
Ja.
Das hat Spaß gemacht.
Schön, gut. Ja, dann, so liebe Freunde, dann schön, dass ihr alle da seid und herzlich willkommen zu Manfreds Movie Night. Für unsere Neuzugänge, ich bin der Manfred und das ist meine Movie Night. Wie immer danken wir dem Kleingärtnerverein Oberbusselbach 1953 e.V. dafür, dass wir hier unseren Filmabend abhalten können. Wir danken meiner Frau Brigitte für den Hamburger, dem Herbert fürs Bierfass und Heike für der...
Sardinen.
Sardinen?
Ja, Sardinen. In Öl.
Sardinen in Öl?
Ja.
Aha, und sonst so?
Was sonst? Nichts sonst. Sardinen in Öl.
Oh, nun guck mal an. Nun denn, dann danke, Heike.
Bitte.
Nur, liebe Freunde, immer dann noch gleich loslegen, gibt's wie immer...
Das wäre der Gertrud natürlich nicht passiert, aber nein, woher denn? Gertrud mit ihrer fantastischen Heidelbeer-Trüffelsahnetorte bei unserem Kuchenbackwettbewerb im Damenkränzchen. Nun, Gertrud, ich habe schockierende Neuigkeiten für dich. Meine Mandarinen-Schmandtart mit Pistazienkrümeln hätte deine Torte zum Frühstück verspeist, wie dein Mann seine Sekretärin 1989 bei der Betriebsfeier. Mach dir keine Illusionen, ich weiß, dass alle wissen, dass Und was kann ich dafür, dass der Ofen kaputt war und ich nur die Muffins vom Penny kaufen konnte?
Nö, das ist jetzt aber...
Und tut mir sehr leid, Gertrud, dass ich auch noch andere Verpflichtungen habe, als immer nur mit diesen Sylter Strandclub-Schranzen Champagner zu trinken. Zu denen wollte ich sowieso nie gehören. Und ja, das ist eben nur der Kleingärtnerverein. Aber immer noch besser als im Golfclub sein und dann nicht mal Golf spielen können. Und ich bin gerade emotional sehr labil. Und diese Wimperntusche ist nicht wasserfest. Und ich würde es sehr begrüßen, wenn alle aufhören würden, mich wegen dieser Sardinen in Öl zu terrorisieren.
Ach, nun lass dich mal umarmen, Heike.
Ich sag ja nur.
Ja, gut, dann gibt's jetzt trotzdem eine kleine Einführung von mir, damit wir auch alle wissen, worum es geht. Ja? Gut. Und zwar gucken wir heute den Film, wie hieß er denn noch gleich? Sehr will be blöd.
Ja, das ist in der Tat alles richtig blöd.
Nee, nie blöd, blöd. Und da geht's um einen Mann, der nach Öl bohrt und damit reich wird.
Ach guck, der Horst ist ja auch der Meinung, dass diese ganzen erneuerbaren Energien Kokolores sind. Genau wie die falschen Wimpern von Gertrud.
Oh, nun iss mal eine Sardine, Heike.
Ich sag ja nur.
Genau, Sardinen. Öl, ohne Sardinen. Genau. Und da geht's um einen Mann, der will das fördern.
Wieso? Ist das Öl benachteiligt?
Och, Brigitte, das Öl ist in der Erde und das muss dann raus. Und da gibt's ein Stück Land, das gehört einem Farmer und von dem will er das kaufen. Und da gibt's aber einen Priester, der will da auch was von dem Geld abhaben und der Mann gibt ihm das aber nie. Und dann zoffen die sich und am Ende haut er den Priester mit dem Bowlingkegel auf den Kopf.
Ach guck, die Gertrud wollte demnächst auch zum Bowling mit dem Damenkränzchen. Die wird sich wundern. So eine Bowlingkugel ist ganz schön hart.
Und sind die Sardinen dann dumm, wenn das Öl, in dem sie liegen, nicht gefördert wurde?
Wollen wir nicht lieber Sturm der Liebe gucken?
In diesem Sinne, liebe Freunde, viel Vergnügen mit der Will Be Blood. Film ab. Alpha Bips, Brigitte, bring mir bitte mal ein Bier.
Prol Perez Podcast.
Hallo Leute, hier ist wieder Prol Peter von Prol Peters Podcast. Ich stehe hier draußen auf weiter Flur, um für euch eine sensationelle Neuigkeit zu testen. Wollt ihr auch das richtig große Geld machen? Habt ihr nicht genug Startkapital und werft deswegen eure Träume weg? Das ist jetzt vorbei. Mit Plainviews handlicher Ölbohrmaschine für unterwegs. Passt ganz bequem in die Hosentasche und muss nur ausgeklappt werden. Ein bisschen wie ein Presslufthammer in Form eines Selfie-Sticks. Tja, und ich will euch nichts vormachen. Prol Peter jagt das große Geld schon seit längerem und heute könnte es endlich soweit sein. Für Öl habe ich nämlich einen Riecher, ist angeboren. Und meine Nase sagt mir, hier wird jetzt gebohrt. Aufgepasst! Liegt ganz großartig in der Hand! Die Vibration spürt man kaum, aber ein angenehmer Nebeneffekt ist die Lackerung im Rücken- und Schulternbereich. Perfekt für den verspannten Ölmillionär. Heiliger Piratenschatz, ich hab's geschafft. Ich hab Öl gefunden. Ich bin reich. Reich, sag ich euch. Jetzt gibt's ein neues Hausboot mit einem vergoldeten Anker und einen 4K-Flachbildfernseher und so viel Pommes rot-weiß, dass es die stärkste Möwe umhaut. Ja!
Hey, was machen Sie hier auf meiner Baustelle? Sind Sie wahnsinnig hier zu bohren? Da liegt eine Ölleitung, das ist brandgefährlich.
Bitte, wie war das, Herr Baumeister? Ich konnte leider nichts hören, der Bohrer ist so laut und er hört doch nicht auf zu rattern. Oh nein, überhitzt, heiß, Herr Baumeister, hier hat sich gerade was entzündet. Hätten Sie vielleicht einen Feuerlöscher?
Das Öl hat Feuer gefangen, ruft die Feuerwehr, räumt die Baustelle.
Das war's mal wieder von Prol Peters Podcast. Und nicht vergessen, Kines. Geld ist nicht alles, vor allem wenn es um Schadenersatz geht. Tja, ich muss jetzt mal weg, nicht? Tschüssikowski, ciao!
Bom, 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 bom. Elfriede und Gisela!
In Geld oder Liebe.
Ja?
Ei, Elfried!
Ei, Gisella.
Na, was machen die Kopfschmerzen?
Sind gar nicht mehr so schlimm, seitdem ich meinen Milchshake nicht mehr so kalt trinke.
Manchmal frage ich mich, wie du so alt werden konntest.
Bitte?
Gar nichts. Aber du, ich muss dir was erzählen.
Hast du mit dem derben Daniel eine Runde nach Öl gebohrt?
Nein, auch Elfried, du liederliches Ding, du. Das mit dem Daniel ist lange vorbei. Und ich gehe auch nicht noch einmal mit ihm aus, nur weil er jetzt reich geworden ist.
Stimmt schon, der ist ein bisschen protzig, wie der immer mit seinen Scheinen wedelt.
Ja, das ist auch das Einzige, was bei dem noch wedelt.
Gisella, nicht schlecht, du alte Schabrack. Aber trotzdem, sei doch nicht so dumm. Das ist die Chance deines Lebens.
Aber so ein Mann ist nichts für mich. Immer so fies und knurrig. Nee, Reichtum, schön und gut. Aber da kommt mir die Liebe zu kurz.
Du hast einen fiesen Hörsturz?
Och, Elfried. Jedenfalls, er lässt aber nicht locker und glaubt, er kann alles haben, was er will.
Tja. Alter weißer Mann halt, gell?
Jo, total. Aber was soll ich denn jetzt machen?
Ist doch kein Problem. Sag ihm einfach, du bist schon verheiratet.
Ja, und mit wem bitte? Das kriegt er doch sofort raus.
Nett verzage, Elfried frage. Ich hab in meiner Gemeinde einen zauberhaften jungen Pfarrer, der mit Vorliebe homosexuelle Paare traut.
Elfried?
Ich werd dich lieben, so wie du bist.
Meine Elfried, das wirst du für mich tun?
Und zur Scheidung fliege mir nach Las Vegas.
Och, Elfried, du bist der Hammer.
Hätte mir das auch geklärt.
Bom, 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 bom. Elfriede und Gisella.
Das war die 11. Episode der 2. Staffel von Piratenplausch mit There Will Be Blood. Und das war die 2. Staffel von Piratenplausch. Wir gehen jetzt erstmal in die Sommerpause und hören uns im September wieder beim Serienplausch. Falls euch gefällt, was ihr hört, abonniert uns, liked uns und empfehlt uns gerne weiter. 5 Sterne bei Apple Podcasts helfen uns auch sehr. Wir freuen uns immer über Feedback. Wir sind übrigens auch auf Instagram und Facebook unter dem schwierigen Namen Piratenplausch zu finden. Hier gibt's zusätzliche Funfacts zu Filmen, noch mehr Comedy und. Wir freuen uns, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal.
Und zum feierlichen Abschluss unserer 2. Staffel ein paar Worte unseres Mäzens Donald Duck. Schöner hätte man es nicht sagen können.